Ich freue mich erstmal sehr, dass ich heute seit langer Zeit mal wieder hier im Lichtblick die Predigt halten darf. Das letzte Mal, dass ich hier im Rahmen eines Gottesdienstes gepredigt habe, das war zu Ostern. Die Älteren unter euch mögen sich erinnern. Da war die Corona-Krise in Deutschland gerade einmal einen Monat alt, beziehungsweise der Lockdown. Wir waren auseinandergerissen und durften nicht zusammenkommen. Die Jüngeren können sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie das damals war. Ganze 2,5 Monate hatten wir keinen Gottesdienst hier vor Ort, sondern ausschließlich über YouTube. Was für eine verkehrte Welt. Das ist der Teil, wo ich nicht genau weiß, ob ich ihn ironisch meine oder nicht. Doch dann, mit einem Mal, durften wir uns hier endlich wieder treffen und gemeinsam Gottesdienste feiern. Was für eine Wende, sich nach so langer Zeit endlich wiedersehen. Menschen sind sich um den Hals gefallen, haben gemeinsam gelacht, geweint und Gott gelobt. Alles war wieder wie vorher. Es gab Klopapier und Bananen als Begrüßungsgeschenk. Von dem Schatten der vergangenen Wochen war nichts mehr zu spüren. Die Einheit war endlich wiederhergestellt. Alles war perfekt. Schön wär's, oder? Ich meine, wir feiern heute 4 Monate Wiedervereinigung hier vor Ort. Also seit 4 Monaten können wir uns wieder zu Gottesdiensten treffen, aber noch immer haftet unseren Gottesdiensten und auch der ganzen Gemeinde dieser Corona-Beigeschmack an. Und nicht nur uns, sondern auch dem ganzen Land. Und nicht nur wegen der Masken beim Lobpreis, auch weil diese Zeit noch gar nicht richtig aufgearbeitet worden ist. Vielleicht, weil wir auch gar nicht so genau wissen, wie? Und vielleicht hat uns diese Zeit auch vor Augen geführt, dass vorher auch schon nicht alles perfekt war bei uns. Und mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen wissen wir ebenso wenig, was da noch auf uns zukommt und was das mit uns machen wird. Und all das prägt aktuell unsere Gemeinde. Vielleicht denkst du gerade, was ist denn das für ein Einstieg in eine Predigt? Habe ich was nicht mitbekommen? Ich komme schon eine ganze Weile in diese Gemeinde und fühle mich eigentlich hier sehr wohl. Wovon redet der Typ da vorne? Dann lass mich dir sagen, hey, das ist super, dass du dich hier wohlfühlst. Das ist wunderbar und ich fühle mich auch hier sehr wohl und ich liebe diese Gemeinde. Warum also dieser etwas merkwürdige Einstieg? Vielleicht, weil gestern, wie schon gesagt, der Tag der deutschen Einheit war und wir zurückblicken auf 30 Jahre vereinigtes Deutschland mit ganz viel Dank. Korea träumt davon noch. Oder Teile. Aber auch in dem Bewusstsein, dass Einigkeit und Recht und Freiheit in unserem Land keine Selbstverständlichkeit sind. Ja, dass sie unter Beschuss stehen. Und zwar massiv. Vielleicht auch, weil mir bei allem, was ich an dieser Gemeinde liebe, immer wieder bewusst wird, wie viel auch bei uns nicht perfekt ist. Dass das Band unserer Einheit manchmal ganz schön spröde und porös ist. Und vielleicht, weil Einheit heute halt einfach auch das Thema unseres Gottesdienstes ist. Und wenn wir dieses Thema verstehen, anwenden und auf den Prüfstand stellen wollen, dann müssen wir diese Predigt mit unserer aktuellen Situation in diesem Bereich konfrontieren. Sonst ist es nur tote Theorie oder sogar Selbstbetrug. Und deswegen möchte ich gerne ohne weitere Umschweife in den Text einsteigen, der uns heute in diesen Gedanken begleiten wird. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, Epheser 4, Vers 1 bis 6. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Amen. Wir befinden uns in einer Themenreihe mit dem Titel Gemeinde mit Profil. Und wir orientieren uns dabei an Passagen des Epheserbriefes, deswegen auch heute Epheserbrief. Und diesen Brief hat Paulus im Gefängnis an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Und Ephesus, das liegt heute liegt in der heutigen Türkei. Und dieser Brief ist in 6 Kapitel unterteilt und man kann ihn ganz grob in 2 Teile gliedern. Die ersten 3 Kapitel befassen sich fast ausschließlich mit einer Beschreibung dessen, was Jesus für uns getan hat. Matthias Franke hat vor 4 Wochen zum Beispiel über den Begriff von Identität gesprochen. Wer bist du? Wer bin ich? Wer sind wir? In den Augen von Jesus. Und dieser erste Teil, schließt mit einem Gebet von Paulus für die Gemeinde ab. Er betet darum, dass die Gemeinde genau das immer besser versteht und verankert, was Jesus für sie getan hat. Und darüber hat Pfarrer Nikolaus vor 2 Wochen gesprochen. Und mit unserem Text heute schließt sich der 2. Teil des Epheserbriefes an. In diesem Teil geht es darum, wie es aussehen kann und ja auch, wie es aussehen soll, wenn wir genau diesen ersten Teil, diesen ganzen Zuspruch verstehen und anfangen, dieses Verstandene umzusetzen und zu leben. Aus dem Zuspruch der ersten 3 Kapitel wird jetzt der Anspruch der kommenden 3 Kapitel. Und deswegen wundert es auch nicht weiter, dass unser Text damit beginnt, dass Paulus die Gemeinde in Ephesus, aber auch uns, ermahnt, der Berufung würdig zu wandeln, mit der wir berufen worden sind. Es ist also eine Aufforderung, aktiv zu werden. Und ich weiß nicht, was du für ein Verhältnis zu dem Wort Ermahnung hast. Ich hatte beim ersten Lesen so das Bild meiner Mutter vor Augen, die ins Kinderzimmer reinkommt, meine Geschwister und ich streiten uns gerade lautstark und sie ermahnt uns: Jetzt reißt euch doch mal bitte zusammen, macht ihr nicht so ein Affentheater, vertragt euch wieder. Und ich habe dann mal nachgeschaut, was denn im griechischen Urtext da für ein Wort steht. Und das Wort für ermahnen hier ist das Wort Parakaleo. Kennt jeder, ne? Und das Spannende an diesem Wort ist, dass es ganz eng verwandt ist mit dem Wort, das an anderer Stelle mit Heiliger Geist oder Beistand auch übersetzt wird, je nach Übersetzung. Es heißt auch so viel wie herbeirufen. Und für mich klingt herbeirufen erstmal wesentlich reizvoller als ermahnen, auch wenn ermahnen absolut seine Berechtigung hat. Aber in diesem Zusammenhang finde ich es vielleicht sogar noch mal ein bisschen treffender. Keine Ahnung, aber ich kann auch kein Griechisch. Vielleicht muss es ermahnen heißen. Aber wenn ich ermahnt werde, denke ich sofort an Tadel und etwas nicht zu tun und als an Verbot. Wenn ich aber herbeigerufen werde, dann gibt es da was für mich zu entdecken. Dann muss ich was lassen, um was anderes zu entdecken. Dann ist da was, was es wert ist, dass ich aufgebe und loslaufe. Und mit der Berufung, mit der wir berufen sind, bezieht sich Paulus auf die Kapitel vorher. Also gerne noch mal reinhören in die letzten 2 Predigten. Und was es bedeutet, dieser Berufung würdig zu wandeln, das führt Paulus jetzt aus. Erstaunlicherweise beginnt er nicht mit dem Appell, mehr zu beten, mehr Bibel zu lesen, Gottesdienste zu feiern, zu spenden, zu missionieren, zu predigen, Hauskreise zu besuchen, Lobpreis zu machen oder sonst irgendwas Frommes. Die erste Aufforderung, die an uns ergeht, die wir das verstanden haben, aus den ersten 3 Kapiteln oder meinen verstanden zu haben, lautet, wir sollen einander ertragen. Wie jetzt? Einfach nur ertragen. Ja, schon, also es steht noch in Liebe, steht da noch in dem Text und dann ganz viele Worte, die irgendwas mit Mut zu tun haben, beziehungsweise damit enden. Da komme ich noch zu, aber im Grunde bleibt es bei ertragen. Das ist die Definition von tolerieren, etwas aushalten, ertragen und erdulden. Und es ist kein besonders euphorisches Wort. Stell dir mal vor, jemand aus deinem Verwandten- oder Freundeskreis fragt dich, hey du gehst doch in Großgrabe da in die Gemeinde, was macht ihr denn da so? Und du antwortest vollkommen wahrheitsgemäß entsprechend dieses Textes, ja, wir ertragen uns da. Was wäre die Reaktion von deinem Gegenüber? Wow, das klingt ja echt nach Spaß, ey. Nein, das klingt natürlich überhaupt nicht nach Spaß. Das, was wir ertragen, ist nicht das, was uns Spaß macht. Andere Menschen zu ertragen, macht einfach manchmal keinen Spaß und ist geradezu belastend. Und hast du gewusst, dass das selbst Jesus so gegangen ist? An einer Stelle sagt er, wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Genau das gleiche Wort. Ja, du kannst richtig spüren, wie Jesus sich an den Kopf greift und sagt, wie lange muss ich das noch? Wie lange soll ich das noch aushalten? Matthäus 17, Vers 17, aber das steht ja auch hinten. Klingt gar nicht nach dem Jesus, den wir sonst so kennen, oder? Jesus liebt uns doch. Jesus liebt doch auch unsere Gemeinschaft. Ja, das tut er. Das tut er tatsächlich. Aber manchmal zeigt sich diese Liebe eben darin, dass er uns einfach nur und nur in Anführungszeichen erträgt. Aushält, dass wir sind, wie wir sind und duldet, dass wir tun, was wir tun, auch wenn es ihm eigentlich gegen den Strich geht. Und jetzt mal so die Frage an dich. Was geht dir gegen den Strich? Vielleicht aus den letzten Wochen, aus den letzten Monaten oder noch ganz anders gefragt, wer geht dir gegen den Strich? Vielleicht gibt es ja eine Person in dieser Gemeinde oder auch grundsätzlich, aber da es ja heute um Gemeinde geht oder in dieser Themenreihe, schon auch mal die Frage, vielleicht gibt es in dieser Gemeinde eine Person, wegen der du dich genau das fragst. Wie lange soll ich diese Person noch aushalten und ertragen? Hat das irgendwann ein Ende? Und ich darf dir sagen, wenn selbst Jesus so fühlen konnte und das auch aussprechen durfte, dann dürfen wir das auch. Das ist eine legitime Frage, auch in einer Gemeinde. Natürlich, jetzt kommt ein Aber. Aber dann wollen wir auch die Antwort anschauen, die Jesus mit seinem Leben, mit seinem Tod und seiner Auferstehung gegeben hat, aber die er dann auch wirklich nochmal so formuliert. Wir halten uns vor Augen, auch seine engsten Freunde, seine Jünger, haben zu den Leuten gehört, die Jesus Mühe gemacht haben, die er ertragen musste, wegen denen er sich hat verlachen, auspeitschen und hinrichten lassen. Zu denen sagt er nach seiner Auferstehung, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ein sehr häufig zitierter Satz. Aber das zeigt, dass Jesus uns erträgt, zeigt sich darin, dass er bleibt, dass er nicht weggeht, dass er sich dagegen entscheidet, einfach uns den Rücken zuzukehren und zu sagen, okay, dann macht euren alleine. Wie lange erträgt Jesus uns? Bis ans Ende der Welt. Und wie lange werden wir einander ertragen? Genauso lange. Zumindest das ist der Anspruch. Also eventuell noch ziemlich lange. Und wie kann das funktionieren? Paulus schreibt, indem wir uns in Liebe ertragen. Klingt im ersten Moment vielleicht nicht nach einer Hilfe, sondern eher nach einer weiteren Hürde. Ja, ich soll die andere Person nicht nur ertragen im Sinne von, ich soll sie nicht umbringen. Nein, ich soll sie lieben. Ich weiß, dieses liebt einander klingt unglaublich abgedroschen. Das kommt immer wieder, aber vielleicht auch, weil es halt nun mal so ist, ja. Und weil wir uns schwer tun, das wirklich zu begreifen. Eins ist hoffentlich klar, hier ist nicht gemeint, dass wir romantische Gefühle für unser Gegenüber entwickeln müssen. Und wenn du nochmal zurück an die Person denkst, an die du vorhin gedacht hast, dann fällt dir das wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer, dir das überhaupt vorzustellen. Kann dich beruhigen, darum geht es nicht. Aber ich möchte dich einladen, heute mal genau auf die Worte eines Textes zu achten, der sonst eher an Hochzeiten vorgelesen wird. Auch dort mit Recht. Aber versuch mal, wenn ich diese Passage vorlese, zu überlegen, ob das, was dort beschrieben ist, deine Haltung gegenüber dieser Person widerspiegelt oder nicht. Es ist offensichtlich, was jetzt kommt. Es kommt natürlich 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Recht tut. Die Liebe gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Ich weiß, das ist jetzt die Übersetzung Gute Nachricht Bibel und in anderen Übersetzungen stehen vielleicht auch einige Sätze noch mal ein bisschen in einer anderen Nuance, aber vielleicht ist euch was aufgefallen, auch wenn ihr diese Passage wahrscheinlich schon häufig gehört habt oder eventuell häufig gehört habt. Das ist keine Liebesbeschreibung für Personen, deren Beziehung ohnehin schon von Harmonie geprägt ist. Da steht nichts von Geschenke kaufen, Blumen besorgen oder Frühstück ans Bett bringen. Das ist die nüchterne Beschreibung einer, ich möchte es mal nennen, konfliktfähigen Liebe. Deswegen ist sie auch so wichtig für Ehe und Familie und wird auch deswegen bei fast jeder Hochzeit zitiert. Aber ursprünglich geschrieben wurde sie an eine Gemeinde. Also ist es auch ganz essentiell, dass wir das auf unsere Beziehung innerhalb der Gemeinde beziehen. Und zwar nicht nur auf die Beziehungen, die uns ohnehin leicht fallen, sondern gerade auf die, die uns unglaublich schwer fallen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das lese und da gerade an eine Person denke, mit der es mir schwerfällt, dann scheitere ich ja schon bei die Liebe ist geduldig. Uiuiui. Und ich denke mir, wie soll ich das denn schaffen? Ich kann das nicht. Und ich habe gemerkt, dass es mir unglaublich gut tut, in solchen Situationen mir die Zeit zu nehmen und mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Herr, ich kann mit dieser Person nicht geduldig sein oder ich kann ihr auch das Böse ich trage ihr das Böse nach, was sie getan hat oder was in meinen Augen böse ist. Ja? Und das Gute ist, das vielleicht Frustrierende ist, das ist keine Liebe, die wir aus uns selbst hervorbringen könnten und deswegen müssen wir das auch nicht. Und das Positive ist, ganz im Gegenteil, Gott möchte, dass wir ihn um diese Liebe füreinander bitten. Da sind wir noch nicht. Denn es ist die gleiche Liebe, mit der er uns auch liebt. Das ist Agape. Und seine Gedanken mit dieser Form der konfliktfähigen und einander ertragenden Liebe geht noch viel, viel weiter. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und da ist genau diese Liebe gemeint. Liebe unter Menschen, die sich ohnehin immer verstehen, die eine ähnliche Meinung haben, eine ähnliche Haltung, eine ähnliche Lebenssituation vielleicht auch. Liebe unter solchen Menschen ist nichts, womit wir uns vor dieser Welt als seine Gemeinde profilieren könnten. Leute, die sich irgendwie zusammentun, weil sie was Ähnliches denken, glauben oder fühlen, gibt's überall. Dazu brauchst du Gott nicht. Aber diese Welt, beziehungsweise unsere Gesellschaft, hat sich dieses Wort Toleranz, was ich vorhin schon auch erwähnt habe, eigentlich ganz groß auf die Fahnen geschrieben, ja? Das ist ein hohes Gut. Überall wird davon gesprochen, dass wir tolerant miteinander umgehen sollen. Gleichzeitig ist es mit dieser Toleranz nicht weit her. Und die gesellschaftlichen Entwicklungen, nicht nur in unserem Land, geben ein ernüchterndes Zeugnis darüber ab. Wie der Ton verroht, wie es nicht mehr möglich ist, dass sich Leute im wortwörtlichsten Sinne ertragen. Dazu brauchen wir uns nicht mal das affige Verhalten von irgendwelchen zwei großen Streithähnen über einen großen Teich anschauen. Das haben wir auch in vielfältiger Weise hier bei uns. Da haben wir genügend Anschauungsmaterial. Ganz egal, ob es um Corona, um Klimawandel oder Flüchtlingspolitik, um Kindererziehung, um Gemeindebau, um Prioritäten und so weiter geht. Ihr könnt fast jedes Thema nehmen. Und diese Toleranzunfähigkeit und das damit einhergehende Missverständnis von diesem ganzen Begriff Toleranz, das klopft auch bei uns an der Gemeinde an und fragt, ob wir uns nicht auch an dem großen Köpfeeinschlagen beteiligen wollen. Und die Frage ist, wie werden wir darauf antworten? Was werden wir darauf sagen? Ihr habt gemerkt, wir sind immer noch beim zweiten von 6 Versen, aber ich behandle heute lieber 2 Verse ausführlich als 6 Verse im Schweinsgalopp und oberflächlich. Paulus gibt uns mit seiner Aufforderung, einander in Liebe zu ertragen, noch 3 Worte an die Hand und die haben es nochmal genauso in sich wie das, was wir eben schon gehört haben. Das sind die Worte Demut, Sanftmut und Langmut. Man kann mit Fug und Recht sagen, der Weg zur und in Einheit braucht ganz schön viel Mut, gleich 3-mal. Und jeder einzelne dieser Begriffe wäre es wert, mal in einer ganzen Predigt besprochen zu werden. Aber ich möchte sie für uns heute mal runterbrechen auf die konkrete Anwendung, auf die Frage, wie wir einander in Liebe ertragen sollen, können, wollen, dürfen, vielleicht auch ein bisschen müssen. Zunächst mal sind das alles Begriffe, die den Charakter von Jesus selbst beschreiben. Und er fordert uns auf, sie von ihm zu lernen. Er sagt in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Da stecken schon zumindest schon mal 2 von unseren Begriffen drin. Und der dritte Begriff, Langmut bzw. Geduld, wird an anderer Stelle genannt. Jesus gibt uns sich selbst als Vorbild. An seinem Umgang mit seinen Mitmenschen sollen wir unseren Umgang mit unseren Mitmenschen lernen. Und ich habe über diese Begriffe in Bezug auf Jesus nachgedacht und versucht, aus seinem Leben abzuleiten, was diese Begriffe bedeuten und was nicht. Und ich erhebe hier keinen dogmatischen Anspruch und schon gar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich möchte diese Gedanken, die ich dazu formuliert habe, einfach mal so als Denkanstoß stehen lassen. Demut. Das ist kein Mangel an Selbstbewusstsein oder Zweifeln an dem eigenen Wert. Jesus war sich dessen, was er ist, ständig bewusst. Aber Demut ist der Mut, den Wert des Gegenübers in den Fokus zu stellen, ohne seinen eigenen Wert zu vergessen. Ich habe dabei immer Jesus vor Augen, kurz vor seiner Kreuzigung, wie er seinen Jüngern die Füße wäscht. Ich glaube, das ist der Inbegriff von Demut. Zu wissen, wer man ist und den Wert der Person, der man gegenübersteht, die man ertragen muss, oder ja, die Füße zu waschen. Sanftmut, das ist nicht das Umgehen oder Beschönigen von Konflikten. Oder das Runtersetzen des eigenen, der eigenen Überzeugung. Jesus hat an seinen Überzeugungen auch nicht so leicht rütteln lassen. Und er ist auch den Konflikten nicht aus dem Weg gegangen. Aber Sanftmut ist der Mut, einen Konflikt anzugehen mit dem Ziel, die Beziehung zum Gegenüber wiederherzustellen und zu bewahren. Ich musste dabei so ein bisschen auch dran denken, dass das auch nicht immer bei Jesus geklappt hat. Wir haben das auch nicht immer in der Hand. Manchmal gehen Beziehungen auch in die Brüche. Ich musste daran denken, an den reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun? Und Jesus gewinnt ihn lieb und sagt trotzdem ganz klar, verkaufe alles, was du hast und gib dein Geld den Armen. Und dieser Mann geht weg. Jesus war trotz allem sanftmütig. Es war nicht sein Bestreben, dass dieser Mann weggeht. Der wollte ihn nicht loswerden, auf keinen Fall. Der hat ihn lieb gewonnen. Aber er war ganz klar in der Sache. Langmut. Das ist nicht das tatenlose Abwarten, bis sich ein Konflikt irgendwann von alleine klärt oder verjährt. Ja, es gibt Situationen, wo man einfach auch mal Dinge abwarten muss und vielleicht auch auf eine Reaktion von jemandem warten muss. Das hat auch Jesus getan. Aber Langmut ist der Mut, mit Ausdauer das in der eigenen Macht Stehende zu tun, um diesen Konflikt zu lösen. Jesus hat Langmut bewiesen auf dem langen Weg von Gethsemane über die verschiedenen Stationen bis ans Kreuz. Er hat nicht irgendwie zwischendrin aufgehört. Und das war, ich glaube, das Äußerste, was ein Mensch ertragen kann. Das war Langmut. Ich weiß nicht, ob du mir in diesen Gedanken zustimmen wirst oder nicht, ob dir vielleicht Aspekte daran fehlen. Das ist das, was mir im Leben von Jesus aufgefallen ist und was ich daraus ableite. Und das ist auch das, was ich lernen will für meinen Umgang mit Menschen und Konflikten in dieser Gemeinde und darüber hinaus. Man kann diesen Text ja auch sehr, sehr gut auf Ehe, Familie und Arbeitskollegen und so weiter übertragen, aber wir betrachten das halt jetzt als für uns als Gemeinde. Und das einander in Liebe ertragen, worüber ich jetzt gesprochen habe, ist natürlich noch nicht das höchste der Gefühle. Gottes Gedanken von geistlicher Einheit gehen noch viel, viel weiter. Aber das ist die absolute Minimalbasis, zu der uns Paulus als Christen ermahnt bzw. herbeiruft. Und er ruft uns herbei, weil wir da eben noch nicht sind. Wenn wir schon dort wären, müsste er uns nicht herbeirufen. Die Einheit, also nicht nur uns, das ging den Ephesern auch schon so. Fühlt euch nicht allzu schlecht. Ein bisschen. Nein. Die Einheit, um die es hier geht, ist nicht die Abwesenheit von Konflikten. Es tut mir leid, wenn du bis zuletzt diese stille Hoffnung gepflegt hast. Mir fällt es selbst schwer, das zu akzeptieren, denn ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Aber offenbar sind wir ein viel größeres Zeugnis für unseren Herrn in dieser Welt, wenn wir lernen, uns gegenseitig in diesen Konflikten auszuhalten, als wenn wir alle Konflikte kategorisch ausschließen und klein halten oder unter den Teppich kehren oder was wir sonst so gerne mit unseren Konflikten machen, um möglichst christlich zu wirken. Oh. In den folgenden Versen geht es um die geistliche Einheit, in die dieses Ertragen münden soll. Und es geht um große theologische Begriffe, die zu behandeln definitiv den heutigen Rahmen sprengen würden. Wenn ich das lese, dann spüre ich einen Hauch von Ewigkeit und ganz viel Herzblut von Paulus, aber auch von Gott selbst. Auch wenn ich das noch nicht in aller Konsequenz erfasst habe. Ich würde das gerne noch weiter auch thematisieren, aber dafür reicht die Zeit nicht und ich habe es auch noch nicht so ganz durchdrungen. Aber ich erkenne, dass es damit anfängt, dass wir als Gemeinde einander in einer konfliktfähigen Liebe ertragen. Und vielleicht macht das bei den Leuten um uns herum einen viel größeren Eindruck, als wir uns selbstbewusst sind. Wenn dieses, ja, wir ertragen uns bei uns in der Gemeinde, wenn die merken, das ist ein Ertragen, was es sonst vielleicht in dieser Welt gar nicht gibt. Das ist vielleicht der Beginn einer Einheit, nach der sich die Leute sehnen und anhand derer sie erkennen können, dass Gott hier selbst am Wirken ist. Ich möchte schließen mit einem Gebet, das Jesus für seine Jünger betet. Und das in das Anliegen von unserem Text mündet. Und ich glaube, dass Jesus das heute auch für seine Gemeinde und damit auch für uns betet. Ich möchte euch einfach einladen, ich möchte das quasi als ein Gebet formulieren, dass wir einfach das auch mitbeten, was Jesus betet. Aus Johannes 17, Vers 20 bis 23. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Amen.